Lasst uns doch das gute Bekenntnis vom Anfang nochmal sagen. So richtig entschieden. Also stellen wir das so vor, folgender Text. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Wollen wir das mal üben? Okay, jetzt geht's los. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Nochmal bitte. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Und ein drittes und letztes Mal bitte. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Amen, vielen Dank, Halleluja. Es wird so viel anderes geschwätzt, wisst ihr, da habe ich gedacht, jetzt können wir gerade mal die Wahrheit zusammen aussprechen. Halleluja. Die Predigt heißt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das Wort von Jesus aus Johannes 11, Vers 25. Und Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mir und uns hilfst, heute Morgen zu ergreifen, zu erfassen, zu nehmen, was du hast. Wir haben das eben schon proklamiert und erwarten das. Aber Herr, wir möchten unsere Bedürftigkeit zum Ausdruck bringen. Hilf uns, Herr, mit dem Herzen zu erfassen, nicht mit dem Kopf abzunicken, was wir wissen, sondern mit dem Herzen zu ergreifen, was du getan hast und wer du bist, Herr Jesus. Ehre sei dir. Halleluja. Und alles sei gebunden und schweige, was sich dagegen erhebt, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Zu wem? Zu Martha. Martha, die gerade ihren Bruder Lazarus verloren hat. Jesus kam ja ein bisschen spät. Lazarus war krank, er wurde gerufen. Jesus kam nicht sofort. Dann kam er, als er schon gestorben war, 4 Tage tot. Und er hat ihn auferweckt. Und bevor er das tat, sieht er all die Trauernden, sieht er all die weinenden und klagenden Menschen, trifft die Schwester von Lazarus, Martha, und er sagt zu ihr diese Worte, ich bin, nicht ich habe, ich gebe, sondern ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du an Jesus? Dann sage ich dir, du wirst leben, auch wenn du gestorben bist. Der Tod ist nicht das Ende. Es ist wunderbar, wenn Gott Heilung schenkt. Amen. 18 Jahre ist definitiv kein Alter zum Sterben. Und viele Jahre danach auch nicht. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott möchte, dass du die Fülle deiner Jahre erlebst. Aber wenn der Tag kommt, dann darfst du wissen, du wirst leben, auch wenn du gestorben bist, wenn du an Christus gläubig bist. Meine Predigt hat sage und schreibe 3 Punkte. Und der erste Punkt heißt, sein Preis. Wir werden im Lukas-Evangelium lesen, so wenn du deine Bibel dabei hast, lade ich dich ein, mit mir aufzuschlagen. Lukas Kapitel 22 ab Vers 63. Lukas 22 ab Vers 63. Vielleicht noch was zu dem Video eben. Ich habe das auch das erste Mal gesehen. Das fand ich sehr bewegend. Und vielleicht hast du dich geärgert und hast gedacht, oh blöd, das ist schon wieder was auf Englisch. Wir arbeiten hart daran, dass sowas auf Deutsch auch möglich wird. Amen. Je mehr Menschen Christen werden in unserem Land und je mehr Menschen, die professionelle Filmemacher sind oder welchen Beruf auch immer sie ausüben, sowas hinzukriegen, desto größer sind die Chancen, dass es auf Deutsch im Original kommt und dann in Englisch übersetzt wird. Halleluja. Wäre das cool? Also, sieh doch mal diesen Traum vor deinem Auge und bete für unser Land. Bete für Reiche und Arme. Bete für Menschen mit Einfluss, dass auch sie nicht isoliert sind, sondern Christus finden. Und Dinge werden möglich. Dann sind wir schon lange in einem anderen Gebäude, was platzt. Und dann gucken wir die Videos auf Deutsch und dann sagen wir, ey Ralf, weißt du noch damals? Im Kino, da waren die immer auf Englisch und der Bernd hat immer vorher versucht oder Zettel verteilt. Und heute brauchen wir das gar nicht mehr, weil unser Land erweckt worden ist vom Heiligen Geist. Amen? Irgendwelche Hoffnung darauf? Amen! Halleluja! Das ist cool. Sein Preis war sehr, sehr umfassend. Ich möchte im ersten Punkt auf einige Details eingehen. Ich habe ein paar weggelassen, weil ehrlich gesagt, mir wird dabei jedes Mal schlecht. Mir wird richtig schlecht. Aber ein paar Details finde ich wichtig, dass wir sie uns angucken. Was hat Jesus ertragen? Wodurch ist Jesus gegangen? Ich habe keine Filmausschnitte, keine Nägel und habe nichts dabei heute. Kein Anschauungsmaterial, wie heißen die Sachen? Requisiten, sowas meinte ich genau. Aber ich glaube, der Geist Gottes möchte uns das heute Morgen groß machen. Was hat Jesus getan? Und mich berühren auch diese ganz praktischen Details. Und die moderne Medizin gibt uns ja Einblicke, die damals nicht in der Weise bekannt waren. Am Anfang stand ja nur der Spott und die Einsamkeit. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Seine Jünger alle, nicht nur Petrus, alle, sagt die Bibel, haben ihn verlassen. Alle haben sie ihn im Stich gelassen. Alle sind weggelaufen und ich kann das sehr gut verstehen. Ich hätte wahrscheinlich auch die Beine in die Hand genommen, ganz ehrlich, wenn es einem an den Kragen geht, ist der Selbsterhaltungstrieb doch mächtig. Man möchte leben, man möchte keine Schmerzen, man möchte nicht das erdulden, was da ihm drohte. Und eine Sache habe ich heute Morgen noch gelesen in einem Andachtsbuch. Da heißt es, Jesus hatte ja verschiedene Stationen auf dem Weg zu seiner Verurteilung. Und eine der ersten war ja vor dem Hohen Rat, vor dem Hohen Priester und diesen ganzen würdigen Männern, den religiösen Leitern Israels. Und da kann man dann nachlesen in den Evangelien, dass sie sich lustig gemacht haben über ihn, dass sie ihn verspottet haben. Und das hat dann gegipfelt in dem, dass sie ihm die Augen verbunden haben, ihn geschlagen haben. Und gesagt haben, na, wer ist es denn, der dich geschlagen hat? Das Erschütternde ist ja, dass Jesus jeden Namen kannte, jedes Geburtsdatum, jedes kleinste Detail des Lebens dessen, der sich da so stolz erhoben hat, um ihn zu schlagen. Aber er hat seinen Mund gehalten, er hat es nicht gesagt, um den ganzen Weg zu gehen. Und das Wort, was da steht für, sie haben sich über ihn lustig gemacht, ist das Wort, das können wir heute besonders gut verstehen, was man verwenden würde für so eine Comedy-Show. Oder an Fasching wird das ja auch gerne gemacht. Da macht man sich lustig über Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, über Politiker oder den Papst oder wer auch immer da gerne genommen wird. Man hat die Person nachgemacht, man hat vielleicht eine Perücke angezogen, man hat die Stimme nachgemacht. Vielleicht haben sie sich gegenseitig die Hände aufgelegt und so getan, als ob sie Heilung tun. So krass müssen wir uns das vorstellen. Das gibt das Wort her, was dort geschrieben steht im Griechischen für, sie machten sich über ihn lustig, sie spotteten ihn. Ja, der Speichel, das Schlagen, all das noch lange, bevor überhaupt ein Urteil gefällt wurde und bevor es überhaupt richtig losging. Und einen Text möchte ich uns länger lesen, auch aus Lukas, einfach ein Kapitel weiter. Lukas 22, 63 war das. Die Männer aber, die Jesus festhielten, verspotteten und misshandelten ihn. Und nachdem sie ihn verhüllt hatten, schlugen sie ihn ins Angesicht und fragten ihn und sprachen, Weissage uns, wer ist, der dich geschlagen hat? Und dann möchte ich lesen aus Lukas 23 ab Vers 33. Lukas 23 ab Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zu rechten, den anderen zu linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm, geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sie sahen dies. Jesu Preis war der Tod. Es gibt ja Äußerungen in anderen religiösen Schriften, zum Beispiel im Koran, da wird behauptet, Jesus sei gar nicht gestorben, sondern nach Indien geflohen. Andere Weckerklärungsversuche von Christi Tod und Auferstehung erscheinen angesichts der Fakten, und da schauen wir uns ein paar von uns gleich genauer an, erscheinen genauso absurd wie diese muslimische Variante. Hätte Jesus Folter und Kreuzigung tatsächlich überleben können? Da möchte ich gerne ein paar Augenblicke mit euch drüber nachdenken. Irgendjemand sagte das, ich krieg's jetzt gerade nicht mehr sortiert, wer mit dem Blutschwitzen heute Morgen? Es fing schon damit an. Er hatte einen unfassbaren seelischen Druck. Manchen Christen habe ich lamentieren hören, mich eingeschlossen, über so viel Druck. Manchmal hat man Druck. Und die moderne, postmoderne, aktuelle Variante dessen, was man zu Druck sagt, ja, Druck ist ja nie gut. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Druck hat eine fantastische Berufung, nicht mich kaputt zu machen, sondern mich zu Gott zu treiben. Also in den Idealfällen meines Lebens hat das diese Auswirkung, dass ich sage: Jesus, ich krieg's gerade überhaupt nicht gebacken, ich bin fix und fertig mit meinen Nerven, ich fühle mich vollkommen überfordert, kann mir nicht vorstellen, wie ich diese Aufgabe bewältigen soll, die Situation ertragen. Aber mit dir und du in mir, das wird irgendwie funktionieren, hilf mir. So, lass uns doch mal Druck von der Seite sehen. Und ich glaube, niemand von uns hat diesen Druck erlebt und diese Selbstdisziplin aufgebracht, etwas sofort beenden zu können und es nicht zu tun. Blutschwitzen, okay, bleiben wir nochmal dabei. Medizinisch erklärt, so habe ich das gelesen, wird es durch Mikrozirkulationsstörungen. Die sind nicht sehr häufig, hängen aber mit extremem psychischen Stress zusammen. Starke Angstzustände können bei Menschen dazu führen, dass chemische Stoffe freigesetzt werden, die die Kapillaren in den Schweißdrüsen aufbrechen. Die Folge ist, dass in diesen Drüsen minimale Blutungen auftreten. Der Schweiß tritt dann mit Blut vermischt aus. Es geht hier nicht um große Mengen von Blut, sondern um eine winzige Menge. Als Folge davon wurde die Haut extrem brüchig und empfindlich. Ja, nach der Verhaftung in Gethsemane, nach diesem ganzen Prozedere, kamen dann Spott und Folter. Schläge auf den Kopf von einer ganzen Kohorte, und wenn das alle gemacht haben, dann waren es 600 Leute. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein Haufen Soldaten. Die Folter, die Geißelung, der extremste Teil dieser Folter, wurde von römischen Soldaten durchgeführt, die gut geübt waren in ihrem Handwerk. Wir wissen, dass diese Peitschen, die sie benutzt haben, aus Lederriemen bestanden. Und in diese Lederriemen waren Metallkugeln und kleine Knochenstücke eingeflochten. Wenn die Peitsche die Haut traf, verursachten die Metallkugeln blaue Flecken und Blutergüsse, die bei dem nächsten Schlag dann aufbrachen. Die Knochenstücke haben das Fleisch aufgerissen und teilweise konnte der Mensch so zerfetzt werden, dass die Wirbelsäule freigelegt wurde. Die Schläge wurden ausgeführt von den Schultern angefangen, den Rücken, das Gesäß und auch die Rückseite der Beine wurde dabei mitgeschlagen. Es ist bekannt aus der Geschichtsschreibung, dass viele Menschen alleine durch diese Behandlung gestorben, verblutet, umgekommen sind. Wenn sie nicht gestorben sind, dann gab es zumindest etwas, was die Ärzte einen hypovolemischen Schockzustand nennen. Hypo heißt niedrig, vol ist die Abkürzung für Volumen und emisch, das hat mit Blut zu tun. Das heißt, es geht um die Folgen von hohem Blutverlust. Vier Dinge passieren in diesem Fall. Erstens fängt das Herz an zu rasen, weil es versucht, Blut zu pumpen, das nicht mehr da ist. Zweitens fällt der Blutdruck, was Ohnmacht oder Kollaps zur Folge haben kann. Dann arbeiten drittens die Nieren nicht mehr. Und viertens bekommt die Person großen, unfassbaren Durst, weil der Körper sich natürlich nach dieser Flüssigkeit sehnt, die ihm durch den Blutverlust fehlt. Wir wissen, dass Jesus kollabiert ist auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte. Er hatte den Balken auf dem Rücken und er konnte nicht mehr laufen. Und man hat Simon von Kyrene geholt, einen Mann, der am Rand stand, und er hat für Jesus das Kreuz bis auf den Hügel getragen. An anderer Stelle lesen wir, haben wir gelesen, dass Jesus Durst hatte und man ihm daraufhin Essig gereicht hat. Aufgrund dieser verheerenden Folgen, und ich spare mir jetzt noch ein paar weitere Einzelheiten, die ich gefunden habe, können wir eigentlich keinen Zweifel daran hegen, dass Jesus in einem gesundheitlich sehr, sehr ernsten, sehr, sehr kritischen Zustand war, schon bevor man ihm Nägel durch Hände und Füße geschlagen hat. Als nächster Schritt kam dann die eigentliche Kreuzigung. Der Todeskandidat wurde auf den Boden gelegt, musste seine Arme ausstrecken, um auf dem Querbalken, das sogenannte Patibulum, festgenagelt zu werden. Die Römer verwendeten hierzu Nägel von 10 bis 15 Zentimeter Länge und mit scharfer Spitze. Sie wurden durch die Handgelenke getrieben, da dies die solideste, die stabilste Stelle ist. Durch die Handfläche hätte das nicht lange gehalten, das Körpergewicht hätte das ausgerissen. Wenn man den Nagel nun durch das Handgelenk schlug, hat er den sogenannten Nervus medianus oder die Medianusgabel getroffen. Das ist der größte Nerv, den der Mensch hat, der durch die Hand läuft. Und er wurde mit Sicherheit bei dieser Prozedur zerstört. Jeder von uns hat sich schon mal den Ellenbogen angeschlagen, den Musikantenknochen, wie man so im Volksmund sagt. Und jeder von uns kennt den Schmerz, wenn der Nerv getroffen ist. Jetzt stell dir vor, jemand nimmt eine Kneifzange und drückt diesen Nerv über mehrere Stunden. Vielleicht ist das so ähnlich wie dieser zusätzliche Schmerz. Beim Festnageln der Handgelenke wurden die Arme außerdem extrem gedehnt und bewusst auseinandergezogen. Dabei wurden beide Schultergelenke ausgekugelt. Der Tod beim Hängen in dieser vertikalen Position vollzieht sich langsam und qualvoll durch Ersticken. Das liegt zum einen an dem Druck auf die Muskeln und das Zwerchfell. So wird der Brustkorb in eine Position gebracht, die das Ausatmen unmöglich macht. Um irgendwie noch ausatmen zu können, stützt sich das Opfer mit den Füßen ab, um die Spannung der Muskeln einen Moment zu erleichtern, aufzulösen. Dabei wiederum besteht die Möglichkeit, dass der Nagel in den Füßen die Füße aufreißt oder den Wurzelknochen verletzt. Hat es das Opfer dann geschafft, auszuatmen, konnte er nur kurz innehalten und musste die grausame Bewegung wiederholen. Dabei rieb sich der ohnehin offene Rücken am rauen Holz des Kreuzes. Das ging so lange, bis der Mensch zu erschöpft war, um das zu wiederholen und schließlich den Erstickungstod erlitt. Durch die verlangsamte Atmung in diesem Zustand zuvor hat sich der Kohlenstoff im Blut in Kohlensäure aufgelöst und den Säuregehalt erhöht. Das wiederum hat zu unregelmäßigem Herzschlag geführt. Und vermutlich hat Jesus in diesem Moment, als sein Herz unregelmäßig zu schlagen anfing, gewusst, dass es bald soweit sein würde und konnte die Worte noch sagen: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, bevor er starb. Eine weitere Auswirkung dieses hypovolemischen Schockzustands neben erhöhter Herzfrequenz, die zum Herzversagen mithalf, war, dass sich Flüssigkeit gesammelt hat in den Membranen in der Nähe des Herzens, das nennen die Ärzte Perikarderguss, sowie in der Lunge oder in der Nähe der Lunge der sogenannte Pleuraerguss. Der römische Soldat, der sicher wissen wollte, dass Jesus tot war, bevor man ihn vom Kreuz abnahm, stieß ihm daher den rechten Speer in die Seite. Vermutlich hat er ihn durch den rechten Lungenflügel gestoßen und dann ins Herz hinein. Als er den Speer herauszog, lesen wir, trat Flüssigkeit heraus, der Perikard und der Pleuraerguss. Und diese Flüssigkeit sah wohl klar aus wie Wasser und wurde von einem Schwall Blut gefolgt. So beschreibt es Johannes in seinem Evangelium. Ich denke, wir können getrost davon ausgehen, dass römische Hinrichtungskommandos gute Kenntnisse über den Tod und seine Begleiterscheinungen hatte. Schließlich hing ihr eigenes Leben vom Erfolg ihrer Arbeit ab. Man verzichtete also darauf, Jesus mit dem Stahlschaft des Speeres die Unterschenkel zu zertrümmern, da man ganz sicher war, er ist tot. 1968, vielleicht habt ihr das gewusst, ich fand das spannend, habt das nicht gewusst, fanden Archäologen in Jerusalem die sterblichen Überreste von etwa 40 Juden, die während des Aufstands gegen die Römer im Jahr 70 nach Christus ums Leben gekommen waren. Eines der Opfer, dessen Name offensichtlich Johannan war, war gekreuzigt worden. Und man fand einen 15 cm langen Nagel, der noch in seinen Füßen steckte. Daran hingen noch kleine Splitter aus Olivenholz von dem Kreuz, an das er genagelt worden war. Moderne Wissenschaftler sagen, das Gewicht der historischen und medizinischen Beweise spricht eindeutig dafür, dass Jesus tot war, bevor ihm die Wunde in der Seite zugefügt wurde. Interpretationen, die von der Annahme ausgehen, dass Jesus nicht am Kreuz starb, stehen im Widerspruch zu modernen medizinischen Erkenntnissen. Und ich glaube, es ist relativ schwer, über lange Zeit zu simulieren, dass man nicht atmet. Das ist, glaube ich, nicht gut machbar. Und auch die Vorstellung, dass Jesus wenige Stunden nach all dem, alleine die Tatsache, dass ein Nagel durch seine Füße geschlagen wurde und durch seine Handgelenke, ich glaube, niemand könnte da rumwandern nach Emmaus oder sonst wohin, und von seinen Jüngern als der Herr des Lebens gefeiert werden. Den hätte man vielleicht auf einer Bahre irgendwo hingetragen. Also wenn dir solche Argumente kommen, dann sei dir ganz sicher, sie sind absolut absurd. Und es gehört viel mehr Glaube dazu, so etwas zu glauben, als einfach das, was die Bibel und auch außerbiblische Zeugen uns berichten. Ich meine, immerhin, wenn du gestern oder heute das Datum aufgeschrieben hast, richtet sich sogar unsere Zeitrechnung danach, dass Christus geboren wurde. So, es schwirren so viele Lügen durch die Luft, die uns manchmal irritieren können. Und Menschen treten auf mit so einer Vehemenz und Überzeugungskraft. Aber wenn du hinter die Kulissen schaust und wenn du dich mit dem Thema eingehend beschäftigt, wirst du feststellen, wie absurd und wie weit weg von der Wahrheit diese Dinge sind. Noch ein paar Details betrachtet. Der Ort, an dem Jesus hingerichtet wurde, außerhalb der Stadt, ausgestoßen, Golgatha genannt. Hebräisch heißt das Schädel. Drei Erklärungen habe ich im Angebot. Such dir eine aus. Die dritte finde ich am interessantesten. Zum einen kann es sein, dass der Ort Schädelstätte hieß, weil es eben ein Ort für Hinrichtungen war? Vier Erklärungen. Eine zweite Erklärung, weil es dort viele Gräber gab. Erklärung Nummer 3, Golgatha heißt Schädelstätte, weil der Hügel selbst in seiner Form irgendwie an einen Schädel erinnert hat. Und dann gibt es eine vierte Erklärung oder vierte Information, eine feste jüdische Überlieferung, dass dieser Ort die Grabstätte war, also seinen Schädel in sich barg. Das ist eine Vorstellung, die kann ich dir so nicht, die können wir nicht sagen, das ist so. Aber wenn diese jüdische Überlieferung der Wahrheit entspricht, dann stell dir vor, das Blut Jesu, das Blut des zweiten Adams fällt auf die Grabstätte des ersten Adams und nimmt die Macht der Sünde, die durch den ersten kam, hinweg. In Matthäus 27 und auch bei den Bei zwei Evangelien finden wir diesen Bericht, dass der Himmel schwarz wurde von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr am Nachmittag, von der 6. bis zur 9. Stunde. Das Wort, das hier steht, das ganze Land, wir haben das eben bei Lukas gelesen, kann man oder muss man eigentlich übersetzen mit die gesamte Erde. Das heißt also nicht nur die Region, sondern der sprachliche Ausdruck, der hier steht, deutet eigentlich an, der ganze Planet war irgendwie dunkel. Es war eine unfassbare Schwärze. Es war übrigens auch nicht möglich, dass es eine zu erwartende Sonnenfinsternis war, weil das Passafest immer genau zum Vollmond gefeiert wurde. Und was noch interessant ist, 12 Uhr mittags, der Beginn der Finsternis, war genau der Zeitpunkt, in dem der hohe Beifass gekleidet in seine volle Priestertracht mit der Prozession begann, um in den Tempel zu gehen und dort ein makelloses Passalamm zu schlachten. Als der hohe Priester sich auf den Weg machen wollte, um das zu tun, was jedes Jahr geschah, kam die Dunkelheit. Die Finsternis dauerte 3 Stunden und um 15 Uhr am Nachmittag, das ist der Moment vom zeitlichen Ablauf her, in dem der hohe Priester normalerweise ins Allerheiligste eintreten würde, um das Blut des Opferlamms darzubringen und die Sünden des Volkes zu bedecken. Und in genau diesem Augenblick schrie Jesus: Es ist vollbracht. In diesem Moment hat er seinen letzten Atemzug. 1000 Jahre, ungefähr 1000 Jahre bevor das alles geschah, schreibt David im Psalm 22. Ich lese mal ab Vers 14. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los an mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine einsame Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ist das nicht begeisternd? 1000 Jahre liegen dazwischen, zwischen dem Psalm aufschreiben und dem, was auf Golgatha passiert ist. Das Verlosen der Kleider, das Durchbohren von Händen und Füßen, die Aussprüche vorne, habe ich jetzt nicht gelesen, Vers 1, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und alles hat sich 1000 Jahre später genau so zugetragen. Jesaja schreibt dann ungefähr 700 Jahre vor Golgatha, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und verachteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir, Erika, Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. In Vers 11 heißt es dann, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Freust du dich, du Gerechter? Du Gerechte, freust du dich, dass Jesus deine Sünden getragen hat? Deine Last, all dein Müll, all dein Versagen, all deine Unreinheit, alles, was deine Hände nicht hätten tun, dein Mund nicht hätte sagen sollen, all die Orte, wo du nicht mit deinen Füßen hättest hingehen sollen, jedes unnütze Wort, jede Bosheit, wir haben das gesungen, jeden Stolz, alles, was ihn verletzt oder was andere Menschen verletzt, hat er getragen. Der Gewinn, Punkt 2, der Vorhang zerriss. Ich stelle mir das vor, Kaiphas steht da, hat das Blut des Lammes mitgebracht und auf einmal macht es Ratsch. Und der 10 Zentimeter dicke Vorhang, die Juden haben gesagt, 2 Paar Ochsengespende hätte man gebraucht, um den auseinanderreißen zu können. So eine Kraft wäre dafür nötig gewesen. Und auch nicht von unten nach oben, das für menschliches Zutun gesprochen hätte, sondern von oben nach unten. Gottes Hand selbst hat die Tür aufgemacht, hat das Allerheiligste geöffnet. Ein Raum ohne Fenster wie unserer, für alle Fensterliebhaber. Gott war das Licht in diesem Raum. Jemand anderer sagte mal in der Predigt, Gott ist ausgebrochen. Er ist nicht mehr begrenzt auf diesen Ort und auf diesen Versöhnungstag und auf das Blut von Tieren. Hebräer 10,20 sagt uns, dass Christus uns einen neuen Vorhang, einen lebendigen Vorhang gegeben hat, sein Fleisch. Ein paar Details zur Grablegung. Josef von Arimathea legte ihn in das neue Grab, lesen wir. Nikodemus, der heimliche Jünger, war auch dabei. Er brachte Material mit zur Einbalsamierung. Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Josef, waren auch dabei und haben sorgfältig die Grablegung und all diese Vorgänge beobachtet. Ein römischer Offizier war dort, ging in das Grab, untersuchte den Leichnam Jesu, um seine Identität und seinen Tod zu bestätigen. Die hohen Priester und Ältesten kamen auch, denn Jesus hatte ja mit Auferstehung gedroht. So dass sie auch einen Blick auf den Leib werfen konnten und ihre Sorgen, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, über Bord werfen konnten. Die römischen Wachen, die gerufen worden waren, um das Grab zu bewachen, haben sich selbst auch vom Inhalt überzeugt, denn sie hätten einen Verlust des Leichnams wohl normalerweise mit ihrem Leben bezahlt. Und nach all diesen Inspektionen gab der römische Offizier den Befehl, dass der Stein herabgerollt werden sollte, während sowohl Hohepriester, Älteste und auch die Wachen zusahen. Und dann wurde der Stein, der Ort, versiegelt mit dem Siegel des römischen Statthalters. Aber all das war, wie Ewald so schön gesagt hat, nur eine vorübergehende Erscheinung. Das hat mir total gut gefallen. Seit er den Satz gesagt hat, denke ich darüber nach. Eine vorübergehende Erscheinung war die Bedrohung von Lydias Leben. Eine vorübergehende Erscheinung war der Tod Jesu. Eine vorübergehende Erscheinung ist dein und mein Leben hier auf dieser Erde. Und wir können uns jeden Tag neu entscheiden, uns auf das Vorübergehende zu konzentrieren oder auf die Dinge, die ewigen Bestand haben, auf die geistlichen Dinge. 3 Frauen kamen zum Grab, Markus 16, ganz früh, als die Sonne gerade aufging. Sie haben sich Sorgen gemacht, wie kriegen wir den Stein weg? Sie kommen hin und die Bibel sagt, sie sahen, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Auf Griechisch steht da mega. Es war ein Megastein. Es war nicht so ein kleiner Klumpen. Es war auch nichts, was so einfach zu beseitigen war. Es war ein enormes Ding. Ja, ich muss jetzt ein bisschen springen. Die Zeit läuft irgendwie heute besonders schnell. Es gibt eine ganze Liste von Indizien und auch von Fakten, die die Tatsache der Auferstehung untermauern. Nehmen wir mal nur die eine. Kennst du irgendeine Person der Geschichte, die willentlich und wissentlich für eine Lüge in den Tod gegangen ist? Mir fällt sonst keine ein, außer den Jüngern, die Augenzeugen waren von der Auferstehung. Paulus beschreibt das in 1. Korinther 15. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Es gibt viele Bibelstellen, kann ich euch jetzt nicht alle vorlesen, wo Augenzeugen bezeugen, ich habe es gesehen. Paulus schildert hier die Zahlen und die Reihenfolge der Erscheinung des Auferstandenen. Die erste christliche Gemeinde ist entstanden und denen ging es nicht so gut wie uns. Die wurden verfolgt, ziemlich strategisch. Und wenn du damals so als Außerirdischer auf die Erde gekommen wärst und hättest gesehen, das mächtige römische Reich und dann den bunt zusammengewürfelten Haufen von Leuten, deren Hauptbotschaft es war, dass ein gekreuzigter Handwerker aus einem winzigen Dorf über den Tod triumphiert hat. Wem hättest du mehr Chancen zugestanden? Sicherlich den Römern. Das Römische Reich existiert nicht mehr. Aber die Botschaft von Christus hat sich über die ganze Erde mächtig ausgebreitet. Sie war so erfolgreich, dass wir unsere Kinder auch heute wieder Paul, Lukas und Johannes nennen und unsere Hunde Cäsar und Nero. Paulus schreibt weiter im Brief an die Korinther, im ersten Brief, 15. Kapitel. Nun aber ist Christus, Vers 20, aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Dann weiter hinten in Vers 42, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Du kriegst einen neuen Körper. Hast du dir schon immer gewünscht? Dann kommt's. Halleluja! Du wirst verwandelt und ich sag dir, ob du verbrannt, vermodert oder lebendig sein wirst, dann wirst du auch verwandelt. Ne? Das ist dann die Entrückung. Du kriegst einen neuen Leib. Und kein Meer, kein Grab kann das verhindern. Und soll ich euch was verraten? Das Grab ist immer noch leer, so wie das Kreuz leer ist. Und die Bilder von dem Gekreuzigten sind sowieso zu sauber, wenn er da hängt. Da hat er hier so ein Rinnsal. Das passt nicht zu dem, was Jesus wirklich geschehen ist. An Ausmaß, an Dramatik und an Brutalität. Aber nicht die Brutalität ist der entscheidende Punkt, sondern dass er deine und meine Strafe getragen hat. Dass er, wie Bernd am Anfang sagte, für dich und für mich den Tod gestorben ist, weil dein und mein Platz wäre dort gewesen, an dem Kreuz, wäre gewesen im Tod. In Hebräer 7,25 heißt es, daher kann er, Jesus, auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen schon gebetet hast, ich hoffe das sehr, aber Jesus hat heute schon für dich gebetet, hast du das gewusst? Ich habe jetzt eine Predigt gehört von einem Pastor, älterer Mann, der hat schon erwachsene Kinder und 9 Enkel und er schenkt an seinem Geburtstag seinen Kindern und seinen Enkeln Geschenke. Er sagt, die Enkel machen sich schon Wochen vor dem Geburtstag Gedanken darüber, was sie sich zu seinem Geburtstag wünschen. Das fand ich ja cool und er macht da richtig großzügige Geschenke. Und er sagt, das ist eine Art, dass alle sich auf deinen Geburtstag freuen. Und am Schluss der Predigt, die ich heute, sagt er dann, ich tue das, weil ich will, dass sie wissen, wie gut er ist. Ich will, dass sie wissen, wie gut er ist. Und Gott will heute, dass du weißt, wie gut er ist. Und egal, was du gestern gemacht hast, egal, wie bockig du hier heute gesessen hast, egal, welche Verdammnisgedanken deinen Kopf schon gestreift haben, egal, wo du herkommst und egal, was dein Leben bis heute ausgemacht hat, es gibt einen neuen Anfang. Es gibt eine neue Chance. Es gibt einen Gott, der macht Leben aus Totem. So viele Bibelstellen. Eine muss noch sein, Kolosser 2. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. den in Satzung Bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Der, der so aussah, als würde er Schuld zugeben, weil er nicht widersprochen hat, der schwieg. Und ich habe das am Anfang gesagt, diese Selbstdisziplin, ich kann mir das kaum vorstellen, weder von dem Vater noch von Jesus. Also, ich habe ja 3 Kinder, wie ihr wisst wahrscheinlich. Und wenn eins davon krank ist, dann werde ich manchmal richtig sauer. Ich werde richtig sauer. Je kleiner das Kind und je fieser die Krankheit. Neulich war der Kaleb krank, der hat geweint vor Schmerzen. Und ich war einfach nur zornig auf den Feind, auf die blöde Krankheit. Wir haben natürlich gebetet, geglaubt und so weiter. Und es wurde dann auch peu à peu gut, leider nicht sofort. Aber wenn du dann als Mama daneben stehst und du müsstest nur so machen und es wäre vorbei, du würdest es doch, es gibt ja keine Frage, du würdest das tun. Und ich stelle mir den Vater im Himmel vor, wie er sich das anguckt, was wir mit Jesus gemacht haben. Ich sag mal wir. Wir sind verantwortlich dafür. Wir haben Schuld. Das dann auszuhalten und nicht zu beenden, seine gewaltige Liebe. Paulus schreibt an Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin. Niemand hatte jemals größere Selbstdisziplin als Christus am Kreuz und als der Vater während dieser ganzen Geschichte. Das kann man sich nicht vorstellen. Und warum? Weil er so gut ist. Und alles, was uns abhält, ist der Stolz und sind die Lügen des Zeitgeistes, um zu sagen, danke. Es braucht nur ein Wort und auch das Wort ist zu wenig. Danke, Jesus. Danke für das, was du getan hast. Mein 3. Punkt. Deine Antwort. Vielleicht passen diese ganzen Sachen, die ich gesagt habe, oder die Berichte oder Beweise anderer Menschen, nicht zu deinen Vorurteilen. Ich habe festgestellt, dass Gott mir am meisten oft durch die Dinge zeigt, wo ich vorher ein Vorurteil hatte. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass ich Vorurteile habe. Ich weiß, ich sehe so nett aus. Aber ich habe manchmal auch Schwierigkeiten mit Sachen, mit bestimmten Predigern oder Büchern, dass ich denke, was kann ich schon von dem lernen? Und dann zeigt mir Gott nach einer Weile, was ich von dem alles lernen kann. Und das ist meistens eine ganze Menge und oft mehr als von denen, wo ich vorher schon offen war. Und wenn du heute hier bist und du mit Jesus noch nicht so richtig was anfangen kannst, dann möchte ich dich sehr ermutigen, heute zu antworten. Heute ist Ostern und das Ostern kann dein Ostern sein. Ihr, die hier sitzt oder ihr zu Hause, es kann dein Ostern sein. Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Du kannst Jesus ignorieren, du kannst zugucken, du kannst stehen bleiben, du kannst es abnicken, aber das wird dir alles nicht helfen, wenn du dich nicht demütigst und zu Jesus sagst, vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass dein Tod für mich war. Für mich, für mich, für mich. Jesus sagte zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das Traurige ist, es gibt auch eine zweite Auferweckung. Für die Toten, die ohne Christus sterben. Und das ist eine Auferweckung, da will niemand dabei sein. Das ist eine Auferweckung zu ewiger Verdammnis. Ist es gut, sich aus Angst zu bekehren? Besser ist es, sich aus Dankbarkeit zu bekehren. Aber es ist besser, sich aus Angst zu bekehren, als sich gar nicht zu bekehren. Amen. So, also ich hatte Schiss, als der Bernd mir die ersten christlichen Bücher mitgebracht hat. Das eine war von einem Satanisten, der hat sich bekehrt. Da wurde es mir ganz schön mulmig. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, dass Gott real ist, aber der Teufel genauso. Und vieles hat plötzlich einen Sinn gemacht, was ich vorher nicht verstanden habe. Und auch ich hatte ein bisschen Angst dabei und habe gewusst, wenn ich nicht auf Gott zugehe, dann werde ich eventuell ein Problem haben. Das Wunderbare an Christus ist, du kannst so kommen, wie du bist. Du musst nicht heilig kommen, du kannst gar nicht heilig kommen. Keiner von uns ist heilig zu Jesus gekommen. Wir waren alle dreckig. Nicht jeder hat so ausgesehen vielleicht. Manch einer hatte den Anschein von Frömmigkeit, aber erlösungsbedürftig waren wir alle miteinander. Geschwister, Amen. Und das Wunderbare ist, du musst keine Gebetsmühle benutzen, du musst vorher keine Almosen gehen oder auf Pilgerfahrt gehen, du musst auch nie nach Israel reisen, ist bestimmt toll, aber das muss man alles nicht gemacht haben. Denn es geht nicht um dein Tun, sondern es geht darum, was er getan hat. Und das feiern wir heute und das feiern wir jeden Sonntag. Was Christus getan hat, ist gewaltig. Und niemand von uns muss Gott etwas beweisen, was nicht ist, was er viel besser weiß als du und ich. Ist das eine gute Nachricht? Es ist eine gute Nachricht. Lass uns doch stehen und antworten darauf. Oh Vater Gott, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du Christus, deinen Sohn, gesandt hast. Jesus, wir danken dir, du wunderbarer Herr, dass du durch diese Hölle gegangen bist für uns. Wir danken dir, dass du nicht weggelaufen bist und es nicht beendet hast, sondern dass du gehorsam warst bis zum Tod und durch den Tod hindurch. Und Herr, wir preisen dich, dass du, der Auferstandene, heute in unserer Mitte bist durch deinen Heiligen Geist. Wir beten dich an als den Gott, den einzig wahren Gott. Und wir danken dir, Jesus, dass wir dich kennenlernen durften. Und ich bete jetzt, Geist Gottes, für all die Menschen hier, oder zu Hause, die dich noch nicht kennen, dass du sie jetzt ziehst in dieses Gebet, was ich sprechen möchte mit euch. Und ich lade euch ein Gebet der Hingabe an Christus, ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus, mir nachzusprechen. Und wenn du schon gläubig bist, darfst du das mittun. Und wenn du heute hier bist und du spürst irgendwie, ich weiß nicht, wo ich hinkomme, wenn ich gestorben bin, ich habe diese Zuversicht nicht mit der Auferstehung, dann kannst du mit diesem Gebet Gott dein Leben geben und er wird dir ewiges Leben schenken. Er wird dir deine Schuld vergeben, er wird dich waschen im Geist und dich frei machen und du wirst sein Kind sein. So lade ich euch ein, betet mir bitte nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du am Kreuz gestorben bist, für meine Schuld und am dritten Tage auferstanden. Ich bitte dich um Vergebung. Reinige mich heute von jeder Sünde meiner Lebensschuld. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf und ewiges Leben habe. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und während ihr ganz treu eure Augen schließt und ich rumschaue, möchte ich fragen, ist jemand heute da in unserer Mitte, der das zum ersten Mal bewusst gebetet hat? Du hast Jesus zum ersten Mal dein Leben gegeben. Dann sei ganz mutig und schäm dich nicht und zeig mir das einfach durch ein Handzeichen. Ist jemand da, der diesen Schritt bewusst gemacht hat heute Morgen? Okay. Ich sehe niemanden. Und wenn Sie zu Hause das getan haben, dann lade ich Sie ein, eine E-Mail zu schreiben an info@cclm.de. Wir möchten Ihnen gerne was schenken, wir möchten Sie segnen auf Ihrem Weg mit Gott. Und lasst uns doch die Predigt, bevor das Abendmahl kommt, abschließen. Ihr könnt für den Satz noch stehen bleiben und es nochmal sagen. Es war so gut am Anfang. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Nochmal. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Und bitte ein letztes Mal. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das Geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.